Herzlich willkommen. Das hier ist der Podcast an der Schnittstelle zwischen Medizin und Informatik. Und ich vermute mal, ihr, die ihr zuhört, seid vielleicht vom Fach oder ihr überlegt, ist dieser Bereich was für mich? Will ich mich da beruflich reinbewegen? Vielleicht interessiert ihr euch aber auch als Patient oder als Patientin für das, was mit euren Daten passiert, wofür das gut sein könnte im medizinischen Bereich. Wir schauen uns hier in jeder Folge einen anderen Tanzbereich an in diesem großen Kosmos der digitalisierten Medizin und der medizinischen Daten. Und das, was wir heute besprechen wollen, finde ich gleichzeitig total naheliegend, aber irgendwie auch ziemlich abgespaced. Klar, es geht wieder um Daten, geht es hier jedes Mal. Und jetzt geht es aber um die, die bei der Befragung oder genauer gesagt bei der Selbstbefragung von Patientinnen und Patienten anfallen. Anhand von Fragebögen halten Menschen fest, wie es ihnen geht, ob sie Schmerzen haben wegen einer Erkrankung oder welche weiteren Symptome sie feststellen bei sich selbst. Das heißt dann Patient-Reported Outcome. Und weil die Branche Abkürzungen liebt, das habe ich schon gelernt hier im Laufe der letzten Folgen, wird das dann mit PROS abgekürzt. Jetzt denkt ihr vielleicht, ja klar, logisch, Anamnese. Jeder Besuch bei meiner Ärztin beginnt genau damit, dass medizinisch relevante Infos abgefragt und festgehalten werden, vom Fachpersonal in diesem Fall. Was soll denn das jetzt bringen, wenn ich das als Patientin selbst mache? Und was hat das jetzt nochmal mit Digitalisierung zu tun? Diese Fragen beantworten können Alizée Rogge und Sandra Nolte und ich stelle sie euch mal vor. Alizée Rogge ist Psychologin und Psychotherapeutin mit dem Schwerpunkt Verhaltenstherapie. Promoviert hat sie am Institut für Sozialmedizin, Epidemiologie und Gesundheitsökonomie an der Charité in Berlin. Sie forscht zur Kommunikation zwischen Patienten und Ärzteschaft und zwar bei chronischen Erkrankungen. Als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Charité Center for Patient-Centered Outcome Research beschäftigt sie sich damit, wie diese Befragung, also diese PROS, in der medizinischen Infrastruktur verankert und genutzt werden kann. Schön, dass Sie dabei sind, Frau Rogge.
Danke, dass ich dabei sein darf. Hallo.
Und Frau Rogge und ich, wir leben und arbeiten beide in Berlin. Die Verbindung, die wir heute zu Frau Nolte haben, die ist ein bisschen länger, auch wenn sie sonst auch in Berlin arbeitet. Nämlich seit fast 2 Jahrzehnten ist Sandra Nolte unterwegs im Bereich Patient Reported Outcomes, ebenfalls an der Charité. Und um das Thema geht sowohl in ihrer Promotion als auch in ihrer Habilitation. Sie hat eine entsprechende AG an der medizinischen Klinik mit Schwerpunkt Psychosomatik an der Charité gegründet und geleitet. Sie lehrt aber auch in Melbourne und so erreiche ich sie heute in Australien. Schöne Grüße nach Down Under und wollen wir hoffen, dass die Verbindung hält. Klasse, dass Sie dabei sind, Frau Nolte.
Ja, herzlichen Dank.
Vielleicht eine Häschenfrage, aber egal, so würde ich gerne einsteigen mit Ihnen, Frau Nolte. Die Anamnese ist, vermute ich mal, ich war nicht dabei, in etwa so alt wie ärztliche Behandlung überhaupt. Jetzt müssen natürlich, bevor eine Therapie zur Anwendung kommt, erstmal Probleme und Symptome erfasst werden, die ich mitbringe als Patientin. Aber was ist denn jetzt der Unterschied, ob mich medizinisches Personal befragt, also klassische Anamnese, oder ich mich selbst als Patientin befrage?
Ja, es ist eigentlich im Prinzip so. Also klar, Anamnese ist schon sehr, sehr alt. Bei den Patient Reported Outcomes oder auch PROS, aber ich würde sagen, wir versuchen hier die ganzen Abkürzungen irgendwie zu verhindern.
Total gerne.
Genau, da geht es im Prinzip darum, dass die Patienten nochmal ganz alleine diesen Fragebogen ausfüllen und im Prinzip in der Ruhe des Warteraums oder vielleicht auch sogar zu Hause eben ausfüllen, was sie beispielsweise an Symptomen haben, wie es ihnen emotional geht, wie die physische Funktion ist, also körperliche Funktion. Haben Sie Stress und so weiter? Da sind ganz viele Aspekte, die oft eben bei einer Anamnese eben gar nicht erfasst werden und auch erfasst werden können aufgrund der Zeit. Und das ist im Prinzip das Ziel von diesen Patient Reported Outcomes. Und für mich ist es auch ganz wichtig, also Anamnese ist jetzt gar nicht unbedingt so unser Schwerpunkt, sondern es geht auch ganz oft eben um die Outcome-Messung, nämlich wie ist zum Beispiel eine Intervention, also wie ist zum Beispiel eine Therapie gelaufen. Das heißt, wir messen vor der Intervention und nach der Intervention und dann vielleicht auch nochmal im Follow-up 6 Monate später oder ein Jahr später.
Das heißt, Sie sind vor allen Dingen auf das Behandlungsziel fokussiert?
Genau, also im Prinzip ein zusätzlicher Parameter, um zu schauen, wie ist denn die Behandlung gelaufen, wirklich direkt von der Patientenperspektive.
Frau Rogge, auch an Sie gern nochmal die Frage, was ist anders oder was macht den Unterschied, wenn ich mich selbst befrage zu meiner Krankheit, zu meinen Symptomen und auch zur Frage, ob jetzt das Behandlungsziel erreicht worden ist oder nicht oder ob das meine behandelnde Ärztin macht?
Ich glaube, das können wir alle auch ganz laienhaft nachvollziehen. Die Art und Weise, wie ich selber meine Erkrankung wahrnehme, den Einfluss der Erkrankung, wie sich das in meinem Leben so darstellt, versus das, was vielleicht nicht immer so unbedingt den Raum findet in so einer ärztlichen Konsultation. Oftmals sind die zeitlich auch einfach eingeschränkt. Es können nicht alle Themen immer gleichmäßig bearbeitet werden. Manche Dinge sind wichtiger gerade, sind akuter, sind irgendwie gravierender gerade. Aber vielleicht ich als Mensch nehme mich nochmal ganz anders wahr. Ich würde eigentlich gerne noch über meinen Schlaf sprechen. Der ist irgendwie so schlecht geworden. Oder ich merke irgendwie, dass, ja, ich bin es vielleicht eigentlich wegen meines Diabetes hier, aber eigentlich möchte ich auch ganz gerne darüber sprechen, dass ich mich in letzter Zeit so schlecht fühle, so energielos fühle oder ähnliches. Und durch diese Patient-Reported Outcomes geben wir dann eben doch den Menschen die Chance, über diese Themen, die in der Konsultation oder in der Anamnese erfasst werden, weiter nachzudenken und die systematisch zu erfassen. Also zu gucken, habe ich das mit den Schlafproblemen wirklich immer nur im Sommer, wenn es so besonders heiß wird? Oder zeigt sich das vielleicht immer, wenn ich ein Medikament wechsle oder dadurch, dass ich gerade umgezogen bin oder? Also es gibt uns die Möglichkeit, nochmal einen anderen Blick auf uns selber zu werfen.
Und dazu soll es auch dienen, also dass ich mich selbst reflektiere oder sind diese Informationen, die meinen Schlaf betreffen oder so eine Unruhe, sind die dann auch relevant für die Person, die mich behandelt, den Arzt, die Ärztin?
Ganz unbedingt ist das auch wichtig für meine Ärztinnen, denn deren Ziel ist es ja vor allen Dingen, dass es mir irgendwie gut geht oder gleich gut geht, dass es sich in jedem Fall nicht unbedingt gravierend verschlechtert. Und wenn hier ganz spezifische Informationen dazukommen, die ich jetzt als Ärztin vielleicht nicht unbedingt gefragt hätte, die jetzt aber von mir als Patientin kommen, dann kann ich das natürlich einfließen lassen in meine Therapieempfehlungen. Was aber jetzt am Ende des Tages Patient-Reported Outcomes können oder nicht können, das kann ganz vielfältig sein. Und wie Frau Nolte gerade schon besprochen hat, kommt es dann ganz drauf an, in welchem Kontext wir die bearbeiten und was wir damit eigentlich untersuchen wollen.
Das wäre jetzt tatsächlich direkt meine Anschlussfrage. Wie gehen Sie mit diesen Informationen um oder vielleicht noch einen Schritt zurück? Wie werden die erhoben? Sitze ich da mit einem Klemmbrett und mache Kreuzchen oder ist das auf einem Tablet und gleich in digitalisierter Form? Also wie geht's weiter, nachdem ich gesagt habe, ja, mein Schlaf ist jetzt nicht so prall in den letzten Wochen?
Also die Erfassung ist grundsätzlich, also nicht grundsätzlich, aber sie ist war ursprünglich immer Paper und Pencil, nennt sich das, also wirklich handschriftlich. Es gibt einen Fragebogen, der ausgedruckt ist. In der heutigen Zeit ist das Ganze natürlich elektronisch. Man muss aber dazu sagen, dass natürlich nicht immer das System funktioniert. Das heißt, man sollte immer noch so eine Backup-Version haben, dass man also auch einen physischen Fragebogen notfalls da hat. Ansonsten gibt es eben diese ePROs. Jetzt nutze ich doch leider eine Abkürzung, also die elektronischen Patient-Reported Outcomes. Und hat vielerlei Vorteil, vor allem halt auch bezüglich der Dateneingabe. Es gibt keine Dateneingabefehler. Die gab es früher natürlich vor 10, 20 Jahren. Und es geht alles schneller. Man kann beispielsweise auch die Ergebnisse direkt eben in die Behandlung mit einbeziehen. Also beispielsweise in der Psychosomatik wird direkt im Wartezimmer erfasst. Also alle, die eben nur ambulant in der Praxis sind oder in der Klinik sind, die füllen den Fragebogen elektronisch aus. Und die Behandler können dann direkt diese Ergebnisse mit in die Behandlung mit reinnehmen und gleich besprechen, oh, hier irgendwie die Stresswerte sind gerade ein bisschen hochgegangen oder die Angstwerte oder die Depressionswerte. Das heißt, man kann es direkt mit in die Behandlung mit reinnehmen. Und das geht natürlich nur bei elektronischer Erfassung.
Gibt es denn, Frau Nolte, Krankheitsbilder, bei denen sich's besonders lohnt, diese Methode anzuwenden, diese Fragebögen anzuwenden?
Ja, auf jeden Fall natürlich in den Indikationen, wo direkt einfach das eigene Empfinden im Vordergrund steht. Also wenn ich jetzt beispielsweise in die Dermatologie gehe, jemand hat Jucken beispielsweise, das kann man ja selber nur berichten, das kann ja kein Arzt für mich berichten oder keine Ärztin. Also da, wo das persönliche Empfinden oder dieses persönliche, also vor allem auch der Leidensdruck sehr, sehr groß ist, sind Patient-Reported Outcomes enorm wichtig. Gerade da, wo es eben wirklich nur um den Selbstbericht gehen kann, dort sind eben diese Patient-Reported Outcomes zentral.
Gibt es auch zusätzlichen Mehrwert über den individuellen Nutzen hinaus? Also habe ich als erkrankte Person was davon, dass Sie und tausende andere in vergleichbaren Situationen diesen Fragebogen schon ausgefüllt haben?
Absolut, ja. Also es geht ja letzten Endes dann auch um die Interpretation von den Daten. Und die kann man natürlich eben auf individueller Ebene erheben wir die, wo dann auch interpretiert wird und direkt in die Behandlung mit einbezogen wird. Aber man kann das natürlich dann auch auf die aggregierte Ebene nehmen. Beispielsweise, also ich arbeite stark, also vermehrt im Krebsbereich, da gibt es dann beispielsweise Referenzdaten von anderen Krebspatienten, wo ich dann eben gucken kann, wie sieht es denn bei, weiß ich nicht, 500 anderen vergleichbaren Krebspatientinnen und Patienten aus. Das heißt, die werden schon auch aggregiert und dann kann man auf dieser Ebene eben auch vergleichen oder eben auch auf einer anderen Ebene, beispielsweise Normdaten, die von der Allgemeinbevölkerung erfasst werden. Diese Daten hat man dann eben zum Vergleich.
Frau Rogge, wenn ich mir jetzt als Ärztin Notizen mache, während ich Sie befrage, dann ist das wahrscheinlich ziemlich individuell, also sowohl was mein Gekrakel betrifft, als auch welche Fakten, welche Infos nehme ich denn überhaupt auf von dem, was Sie mir erzählen. Wenn das aber mit der Selbstauskunft der Patientinnen und Patienten so klappen soll, wie wir es jetzt bis hier beschrieben haben, dann müssen ja diese Daten standardisiert sein und Frau Nolte hatte gerade auch schon ein Stichwort, aggregiert werden können. Wie lässt sich aber denn sowas, sagen wir, sowas ganz Individuelles wie meine persönliche Unruhe, meine depressive Verstimmung, aber auch sowas wie ein Schmerz, wie lässt sich das standardisieren und in so einer Art Tabelle abbilden?
Ich glaube, das ist auch eine Schwierigkeit, die wir in der Digitalisierung in Deutschland ganz oft bemerken. Denn was wir am ehesten haben über alle Patientinnen, ist so eine Patientenakte zum Beispiel. Und die ist dann gestückt mit so einer Kurve, also wie hat sich mein Blutdruck verändert oder eben auch mit solchen Ärztinnenbriefen, wo drin steht, bei Entlassdatum sah das so und so aus mit unseren Patientinnen. Das sind aber oft unstrukturierte Daten. Das heißt, dass wir die so auf eine Standardisierungsform hinbringen, dass ich vergleichen kann, was in Berlin passiert versus was in Hamburg passiert, braucht ganz viele Hände dazwischen. Solche Datenmanagerinnen, jemanden, der die Daten quasi in Form bringt, die ich dann als Wissenschaftlerin gut auswerten kann. Das ist das Schöne bei diesen Patient-Reported Outcomes und den Fragebögen dazu, dass wenn wir das als Patientin zum Beispiel ausfüllen, das schon in einer standardisierten Form uns zur Verfügung steht. Das heißt, es gibt da so Manuale, die genau sagen, wie diese Daten nun ausgewertet werden sollen. Dann muss ich für mich selbst beobachten oder gucken, was passt zu meiner Frage eigentlich ganz gut. Womit möchte ich das vergleichen? Frau Nolte hat gerade schon gesagt, da gibt es Referenzdaten. Gucke ich da in die allgemeine Bevölkerung hinein oder vergleiche ich mich mit anderen Krebspatientinnen, die was Ähnliches durchmachen wie ich gerade oder eben mit Patientinnen, die auch im Krebsbereich sind, aber was anderes machen. Und so kann ich natürlich viele Informationen sammeln darüber, wie ich mich im Vergleich zu anderen Leuten gerade so im Therapieverlauf befinde.
Dann nehmen wir vielleicht nochmal so ein wirklich komplexes, schwieriges Krankheitsbild wie Long-Covid. Da habe ich unter Umständen Haarausfall oder Geschmacksverlust, leichte Erschöpfungszustände oder total krasse Erschöpfungszustände. Also total heterogenes Bild. Eigentlich könnte man denken, man hat es da mit ganz unterschiedlichen Erkrankungen zu tun. Ließe sich sowas trotzdem standardisiert erfassen in einem Fragebogen?
Ließe es sich schon, auf jeden Fall. Ich bin jetzt selber nicht so wahnsinnig involviert in die Covid-Analysen aktuell, aber ein Vorgehen, das ich mir vorstellen könnte, vielleicht kann Frau Nolte da gleich auch nochmal was zu sagen aus ihrer Sicht heraus, ist zu begutachten, was wird denn eigentlich berichtet? Also welche Symptome gibt es denn überhaupt? Da gibt es Haarausfall oder so einen Energieverlust, Schlafschwierigkeiten, vielleicht Appetitverlust. Ich kann nicht mehr so weit laufen wie vorher. Und dann müsste ich mal schauen, welche Fragebögen gibt es denn, die sowas genau so erfassen? Und wenn ich dann so eine Fragebogenbatterie, so nennt man das dann, wenn verschiedene Fragebögen zusammenkommen, zusammengestellt haben, die meine Forschungsfrage beantworten, dann gebe ich das an verschiedene Leute, die so ein Long-Covid durchgemacht haben. Und dann kriege ich Antworten zurück. Und da zeigt sich dann vielleicht, dass ausgedacht, sage ich jetzt mal, aber 80% haben einen Energieverlust wahrgenommen oder 60% hätten jetzt Schwierigkeiten, die 2 Kilometer zu laufen. Wohingegen vielleicht nur wenige Personen unter 10% so einen Haarverlust berichten. Wenn ich jetzt den Haarverlust habe, bedeutet das jetzt, dass ich irgendwie einen schwierigeren Verlauf habe oder dass ich mehr Symptome habe? Und so kann ich dann anfangen zu clustern, also Gruppen zu bilden an Symptomen und damit so ein bisschen Risikoprofile aufzubauen. Also wenn ich dieses und jenes habe, in welchem Zusammenhang steht das vielleicht mit einem anderen Symptom und was bedeutet das dann für meine Therapie? Und das ist für unsere Ärztin dann natürlich besonders wichtig, um mir das zu empfehlen, was am Ende helfen könnte.
Frau Nold, ich glaube, Sie wollten noch was sagen zum Thema Aggregieren und Standardisieren.
Also in diesem Zusammenhang ist es auch ganz wichtig, nochmal herauszustellen, dass die Fragebogenentwicklung an sich ist schon ziemlich umfangreich. Also wir setzen uns nicht nur in ein kleines Kämmerlein und erstellen einfach so ein paar Fragen, sondern das ist ein sehr umfangreicher Prozess, wo wir verschiedene Stakeholder mit ins Boot nehmen. Also es sind Behandler, es sind Public Health Forscher, es sind Psychometriker, ganz wichtig natürlich auch Patientinnen und Patienten, die eben an der Entwicklung dieser Fragebögen überhaupt erstmal teilnehmen. Das heißt, es ist ein ziemlich langwieriger Prozess, um überhaupt erstmal die vernünftigen Fragen zu entwickeln, um einen Fragebogen zu erstellen, der dann auch wirklich das misst, was er vorgibt zu messen. Also das ist, nennt sich dann Validität. Das Ganze ist dann letzten Endes in einem größeren Bereich zu sehen. Das ist nämlich die Psychometrie. Das heißt, wir testen dann in einem nächsten Schritt testen wir überhaupt erstmal, ob der Fragebogen wirklich denn auch so funktioniert, wie er eigentlich funktionieren sollte, wie wir uns das gedacht haben. In diesem Prozess werden dann eventuell nochmal bestimmte Fragen rausgeschmissen. Also beispielsweise gibt es redundante Fragen oder der Fragebogen ist allgemein viel zu lang. Also es kann sein, dass man zum Beispiel einen Fragebogen in der Rohversion mit 80 Fragen hat. Zum Schluss wird er aber auf 30 Fragen reduziert. Und dann kann man davon ausgehen, dass es wirklich extrem gute Fragen sind, die genau dann den Indikationsbereich messen, den man messen möchte. Also beispielsweise Depression oder Stress oder Angst oder körperliche Funktionen und so weiter. Und das ist dann letzten Endes ein ganz wichtiger Schritt in Richtung Standardisierung, wo wir eben davon ausgehen können, okay, diese Fragebögen sind jetzt wirklich von sehr hoher Qualität und dann kann man diese Fragen durchaus auch vergleichen. Und ich glaube, das ist eben wirklich ein ganz wichtiger Aspekt, dass diese Fragebögen hinsichtlich ihrer psychometrischen Eigenschaften eben ja untersucht werden. Und je mehr Evidenz es dann gibt, desto mehr kann ich auch darauf vertrauen, nicht nur, dass der Fragebogen valide ist, weil letzten Endes geht es gar nicht um die Validität eines Fragebogens, sondern darum, was sind denn meine Schlussfolgerungen, was mache ich jetzt mit diesen Daten, hat das Konsequenzen für eventuell eine andere Therapie oder bestätigt es die Therapie, die ich gerade genutzt habe?
Jetzt würde ich doch gerne auch nochmal mit Abkürzungen jonglieren mit Ihnen beiden. Ich habe gesagt, dieser Fragebogen heißt Patient Reported Outcome, kurz PRO. Dann gibt's aber auch noch PROMS. Was ist der Unterschied, Frau Rogge?
Ja, da sind gerade schon zwei Aspekte zusammengekommen, ne? Das können wir eigentlich schon trennen. Wir haben die PROS und die PROMS. Und die PROS, das sind die Patient Reported Outcomes, das hatten wir vorhin schon mal benannt, das könnten zum Beispiel Endpunkte sein, das sind oft solche theoretischen Konstrukte, also Ideen oder Theorien dazu, was zum Beispiel Angst ist oder Depression oder was wir als körperliche Funktionsfähigkeit wahrnehmen. Und dann gibt es die PROMS, das sind die Measures, also die Art und Weise, wie wir das als Fragebogen zusammenstellen können. Wie wollen wir zum Beispiel Angst messen? Wie wollen wir Depression messen? Oder wie wollen wir körperliche Funktionsfähigkeit messen? Und so ist der Fall am Ende des Tages auch, dass wir auf ein PRO, wie Angst zum Beispiel, ganz viele PROMS haben können, also ganz viele verschiedene Fragebögen, die die Angst erfassen. Ausführlicher, weniger ausführlich, kontextspezifisch, krankheitsspezifisch, ganz generell. Oder wir können aber auch einen PROM haben, der verschiedene PROs misst, also etwas, der wie eine Fragebogenbatterie verschiedene theoretische Konstrukte zusammenfasst.
Also halte ich für mich fest, PROs sind sozusagen die Befunde, die Daten, mit denen weiter agiert werden kann. Und PROMS ist die Art der Erfassung, die Methode, die im Fragebogen steckt. Korrekt?
Ganz grob kann man das so sagen, ja. Also die Measures, die PROMS, die erfassen, was wir erfassen wollen, auf eine bestimmte Art und Weise, indem verschiedene Fragen zusammengesetzt haben. Und das PRO, das ist eigentlich unser nicht so ganz greifbare Theorie, die dahinter steckt. Ich glaube, als Beispiel könnten wir sowas nennen. Es gibt ja verschiedene Systeme, wie man sowas erfassen kann. Und in Deutschland machen wir das ganz oft über diese ICD-10 oder über Laborwerte, ICD-11 mittlerweile ja, die International Classification of Diseases. Und da haben wir eine ganz klare Idee davon, was zum Beispiel Depression ist. Da brauchen wir so und so viele Symptome und die müssen so und so aussehen. Und wenn wir diese Symptome, jedem Symptom eine Frage zuordnen würden, dann würden wir damit ein PROM entwickeln, der das Pro-Depression erfasst.
Ja, ich glaube, man kann einfach zusammenfassend sagen, PROM ist der Fragebogen, das Measure sozusagen, und PRO ist das, was ich messen möchte. Also Depression, Stress, Angst und so weiter.
Jetzt haben Sie, Frau Rogge, mir im Vorfeld einen Bogen geschickt, der für unterschiedliche Krankheiten genutzt werden kann. So habe ich das verstanden. Und auch in den Beispielen, die Sie jetzt beide genannt haben, haben wir ja schon gemerkt, das ist ein unheimlich breites Feld. Und deswegen möchte ich da draus mal zitieren. Also da geht es zum einen zum Punkt körperliche Funktionsfähigkeit mit der Frage, können Sie mit normaler Geschwindigkeit Treppen hoch und runter gehen? Und dann habe ich die Möglichkeit, in 5 Abstufungen zu antworten, von ohne jede Schwierigkeiten bis hin zu kann ich gar nicht. Es geht aber auch die Stichworte fielen schon bei Ihnen, um Angstzustände, um depressive Verstimmung, also sowas wie in den letzten 7 Tagen habe ich mich hoffnungslos gefühlt und wiederum 5 Antwortkategorien. Nie, selten, manchmal, oft, immer. Es wird aber auch nach sozialer Teilhabe gefragt, nach der Qualität meines Schlafs, nach der Intensität von Schmerzen. Das ist ja wirklich unheimlich breit. Also da werden ja alle Aspekte meines Empfindens, Wohlbefindens, Missempfindens abgefragt. Lässt sich dieser Bogen trotzdem oder deshalb für alle Krankheitsbilder nutzen?
Trotzdem und deshalb, soweit ich es mal zusammenfasse.
Könnten Sie das bitte noch ein bisschen ausführen?
Genau. Also es kommt immer darauf an, was wir natürlich auch machen möchten. Was ist unser Ziel, dass wir das hinter der Herausgabe von so einem Fragebogen eigentlich steht. Und den Fragebogen, den ich Ihnen zugeschickt habe, das ist ein generischer Fragebogen. Das heißt, der erfasst mehr oder minder Gesundheit oder Gesundheitsdomänen ganz allgemein und zwar ganz generisch. Und ich glaube, das kann man auch ganz gut nachvollziehen, wenn wir uns mal vorstellen, jemand, der eine chronische Erkrankung hat, zum Beispiel so ein Diabetes Typ 1, damit geboren und jetzt mittlerweile um die 30, 40 Jahre alt. Also das gehört irgendwie zu meinem eigenen Leben dazu. Dann werde ich das wahrscheinlich auch gar nicht so gut trennen können, also meine allgemeine Gesundheit von meiner krankheitsspezifischen Gesundheit. Und dann ist natürlich die Frage, muss ich jetzt unbedingt fragen, ob Sie wegen Ihres Diabetes so schlecht schlafen oder ob Sie allgemein gerade schlecht schlafen. Und das ist auch eine Forschungsfrage, die wir in unserem Zentrum immer mal wieder besprechen. Wie spezifisch müssen Fragebögen sein? Also wie krankheitsspezifisch muss etwas sein, damit ich erfassen kann, wie es unseren Patientinnen geht? Oder wie allgemein darf etwas auch sein? Das Allgemeine hat manchmal den Vorteil, dass wir dann natürlich unterschiedliche Erkrankungen besser vergleichen können, verschiedene Patiententypen. Und dadurch Schlüsse ziehen können. Wenn wir es aber ganz spezifisch machen, dann können wir natürlich auch ganz spezifisch gucken, was eine Therapie für einen Einfluss hat, zum Beispiel auf meinen Schlaf oder meine körperliche Funktionsfähigkeit aufgrund meiner Erkrankung. Und so hat das immer Vor- und Nachteile und bezieht sich immer auf den Kontext, in dem wir das benutzen wollen.
Frau Nolte, ich sehe Sie nicken. Möchten Sie das Nicken noch ein bisschen ausführen?
Ja, was man nicht sehen kann, leider beim Podcasten. Also ich hatte jetzt gerade nur gedacht, wenn man jetzt beispielsweise in die Studie reingeht, würde man in der Regel so einen generischen Fragebogen vorweg schicken und dann meistens noch einen krankheitsspezifischen hinterher schicken. Das heißt, mit dem generischen kann ich eben dann auch vergleichen, verschiedene Indikationen beispielsweise. Mit dem spezifischen kann ich dann aber wirklich nochmal direkt in dem Krankheitsbild schauen. Wenn ich jetzt, ich gehe immer gerne wieder zurück auf den Krebsbereich, weil das so ein bisschen mein Thema ist. Da gibt es zum Beispiel den EORTC QQC30. Das ist ein eher generischer Fragebogen, wobei er schon im Krebsbereich also normalerweise angewandt wird. Und der wird dann aber substituiert noch mit verschiedenen Modulen, zum Beispiel mit einem Brustmodul oder mit einem Prostatamodul, wo es dann eben nochmal sehr spezifisch zum Beispiel um die Symptome geht, die eben bei Brustkrebs oder bei Prostatakrebs eben zu beobachten sind.
Und ist das bereits in Anwendung? Also jetzt in Ihren beiden Beispielen, der eine Fall war Diabetes, der andere Fall war beispielsweise Brustkrebs. Würde ich da als Patientin heute schon bei einem niedergelassenen Arzt, bei einer Ärztin erleben, dass dieser Fragebogen einfließt in meine Therapie und Behandlung oder ist das Zukunftsmusik?
Nee, das sehen wir immer häufiger, oft aber nicht ganz so standardisiert, möchte ich sagen, nicht so flächendeckend. Es gibt manche Organisationen, Frau Nolte hatte gerade eben schon gesagt, die EORTC zum Beispiel, die sich dabei besonders auf die Fahne schreibt, hier qualitativ hochwertige Instrumente zu entwickeln, die international auch standhaft bleiben und das auch mit Ärztinnen teilen und hier sich selber auch gut darum kümmern, dass eben diese Qualitätsmesser genutzt werden. Ein anderes System ist zum Beispiel PROMIS, bei dem das auch gut funktioniert, aber eher US-amerikanisch ist. Was aber meistens passiert, ist, dass Ärztinnen selber auch ganz gut bemerken, dass sie mehr Informationen brauchen, als sie in so einer Anamnese oder so einer Konsultation überhaupt haben. Und das kennen wir, glaube ich, schon ganz gut, dass wir im Wartezimmer sitzen, zum Beispiel unsere Hausärztin, und einen Fragebogen bekommen zum Thema Vorerkrankungen, die wir mal hatten, und manchmal auch an der einen oder anderen Stelle auch zu Patient-Reported Outcomes, zum Beispiel zu unserem Stuhlgang. Das kennen wir, glaube ich, schon. Ich selbst bin ja in der Psychotherapie vor allen Dingen aktiv, und da ist es fast schon gang und gäbe und gehört auch tatsächlich, zumindest laut vielen Leitlinien, zu einer guten Dokumentation dazu, dass alle Patientinnen auch solche Patient-Reported Outcomes vorgelegt bekommen und diese Fragebögen ausfüllen. Das führt nämlich dazu, dass wir, welche, was auch immer für eine Diagnose wir stellen können, wir mit unterschiedlichen Quellen belegen können. Also dem, was ich empfinde, dem, was unsere Patientinnen im Gespräch gesagt haben, was im Fragebogen passiert, aber vielleicht auch bei solchen sogenannten Proxy-Messern, also was meine Ehefrau zum Beispiel sagt oder meine Mutter über meine Symptome berichtet. Und je mehr ich von diesen Quellen habe, desto robuster wird zum Beispiel meine Diagnose.
Jetzt weiß ich nicht, wir wechseln kurz das Feld, ob Sie den sehr, sehr tollen Film Never, Rarely, Sometimes, Always kennen. Die Regisseurin heißt Eliza Hittman. Da geht's um ein 16-jähriges Mädchen, in ländlichen USA lebt das, und sie braucht eine Abtreibung. Und die Beraterin, als sie die dann in New York endlich bekommen kann, stellt ihr Fragen rund zu ihrem sexuellen Erleben, und die Antwortmöglichkeiten lauten eben genau so: Never, Rarely, Sometimes, Always, was dann auch der Titel des Films ist, so ähnlich wie auf ihrem Bogen, also eine Kategorie weniger. Und dieser Film ist, ich glaube, aus dem Jahr 2020. Heißt das für mich, also die ich das jetzt sozusagen im Kino zum ersten Mal wahrgenommen habe, dass es diese Kategorisierung von Befunden international schon längst etabliert gibt, also im US-Gesundheitswesen zum Beispiel oder vielleicht auch im australischen, Frau Nolte?
Ja, absolut. Also ich wollte noch mal ganz kurz auf Ihre vorherige Frage eingehen, ob wir diese Fragebögen eigentlich in der Praxis schon viel sehen oder vermehrt sehen. Ich glaube, man muss ganz stark da unterscheiden zwischen Praxis und Studien. In der Praxis ist es sehr, sehr fragmentiert. Es ist auch immer noch sehr fragmentiert. Also es gibt die Patient-Reported Outcomes, gibt es jetzt einfach seit vielen, vielen Jahren. Diese Fragebögen beispielsweise von der EYTC, die sind 30 Jahre alt. Es gibt andere Standardfragebögen, den SF36 beispielsweise, die sind jetzt wirklich schon, haben einige Jahre auf dem Buckel. Trotzdem haben sie in der Praxis, ist es eher eben eine gemischte Implementierung, würde ich sagen. Es gibt da einen schönen Bertelsmann-Bericht, der ist, glaube ich, vom Jahr 21, die eben auch international geschaut haben, wie gut sind denn PROs überhaupt in der Praxis eingeführt. Und das Ergebnis war letzten Endes, dass es wirklich sehr, sehr fragmentiert ist. Also es gibt die Local Heroes sozusagen oder Local Champions, die, wie beispielsweise unser Klinikdirektor, seit 20, 25 Jahren PROs erhebt. Sein Vorgänger hat die schon erhoben. Wir sind da in der Psychosomatik im Prinzip schon sehr, sehr weit an der Charité. Wir haben unsere eigenen computeradaptiven Tests entwickelt vor 20 Jahren. Also da ist die Implementierung einfach, also die werden täglich genutzt, die PROs. In ganz vielen anderen Kliniken ist es aber eben noch nicht so weit. Das muss man auch ganz klar sagen. Es kommt dann natürlich auch immer auf den Bereich drauf an. In bestimmten Bereichen, wie wir es vorhin schon gesagt hatten, macht es sehr mehr Sinn als in anderen Bereichen. Aber trotzdem ist es nicht unbedingt wirklich schon an der Tagesordnung. Das hängt wirklich sehr, sehr stark auch immer von der Klinikerin und vom Kliniker ab, ob die überzeugt sind, dass diese PROs ihnen überhaupt helfen. Aber man kann schon sehen, dass es eine vermehrte Implementierung gibt. Das auf jeden Fall. Diesen Trend gibt es. Auch an der Charité gibt es seit 2023, also wirklich erst ganz aktuell seit diesem Jahr, eine Charité-weite Implementierung. Aber genau, in anderen Kliniken sind viele noch nicht so weit. Und auch im Ausland, also in Australien, gibt es beispielsweise das Prostate Cancer Registry, also das Register für Prostatakrebs. Die erfassen PROs standardmäßig, aber in ganz, ganz vielen anderen Bereichen sind die PROs überhaupt noch gar nicht implementiert. Also ich habe gerade einen Vortrag gehalten beim Peter MacCallum Cancer Center, also auch wieder Krebs, ist aber ein anderes Institut. Und die streiten sich eigentlich im Moment noch darüber, welche PROs sie eigentlich erfassen wollen. Also es gibt große Unterschiede, wie gesagt, sehr, sehr stark fragmentiert. Welcher Bereich allerdings da vollkommen anders aussieht, sind die klinischen Studien. Da gibt es eben Regulierungsbehörden, wie beispielsweise die Food and Drug Administration in den USA, also die FDA, oder auch EMA, European Medicines Agency, die ganz klar vorgeben, ihr müsst PROs erfassen als Teil eurer klinischen Studien. Teilweise gibt es gar keine Zulassung von bestimmten ja, Medikamenten ohne diese Patient-Reported Outcomes. Also wenn ein pharmazeutisches Unternehmen eine Studie durchführt, beispielsweise im Bereich Derma oder auch im Bereich Krebs, wenn die gar nicht die Patient-Reported Outcomes mit erfasst haben, ist die Wahrscheinlichkeit der Zulassung ziemlich gering.
Ich würde gerne noch einen Moment bei dieser Frage des internationalen Vergleichs bleiben. Sie, Frau Nolte, haben die Studie angesprochen von der Bertelsmann Stiftung zusammen mit der Technischen Universität in Berlin zum Thema PROMS im internationalen Vergleich. Und ich zitiere mal da draus. Die deutsche PROMS-Landschaft ist bisher stark fragmentiert. Eine nationale Vernetzung der Akteure sowie unterstützende gesundheitspolitische Rahmensetzungen fehlen. Hier kann Deutschland von den Erfahrungen und Erfolgsstrategien internationaler Vorbilder lernen. Zitat Ende. Von wem kann Deutschland da lernen?
Ich glaube, da gucken wir sehr oft Richtung Norden, würde ich jetzt mal behaupten. Da gucken wir, glaube ich, oft Richtung Skandinavien, Dänemark, Schweden. Schweden ist zum Beispiel ein deutlicher Vorreiter im europäischen Vergleich zumindest gewesen, wenn es um Registerstudien ging. Und da ist es mittlerweile auch so, dass es gewisse Verifizierungsgrade gibt. Und wenn man eben einen höheren Verifizierungsgrad bekommen möchte, dann muss man eben diese PROs auch schon klinisch einsetzen, auswerten und in dem jährlichen Report darbieten. Also was hat das eigentlich für eine Auswirkung gehabt, dass wir folgende Therapie eingeführt haben und hat das bei unseren Patienten für ein besseres Überleben geführt oder nicht? Ein anderes gutes Beispiel finde ich auch aus dem Norden ist Dänemark, die schon sehr früh, aber soweit ich weiß, ganz konsequent, vor allen Dingen seit 2017 Patient-Reported Outcomes erfasst, weil sie hier die Digitalisierungslandschaft bei denen in der Medizin auch deutlich vorangetrieben haben. Das funktioniert aber in den Ländern auch besonders gut, weil die im Vergleich zu Deutschland ein anderes Gefühl dafür haben, wie viel Raum staatlicher Befragungen so in meinem privaten Alltag haben dürfen. Und in Dänemark gibt es zum Beispiel quasi ein offizielles Institut dafür und die können über die dänische Gesundheits-App jedem Staatsbürger, die haben so eine CPR-Nummer, das ist deren Staatsbürgernummer, und darüber können die eine App runterladen. Und je nachdem, was für eine Erkrankung ich habe, zum Beispiel in Diabetes funktioniert das gar nicht schlecht, bekomme ich dann regelmäßig Patient-Reported Outcome-Fragebögen, die mich immer wieder fragen, wie ist mein Gesundheitszustand eigentlich aufgrund meines Diabetes aktuell. Und diese Informationen werden dann wieder ausgewertet und können dann etwas darüber sagen, wie es meiner Bevölkerung mit der Diabeteserkrankung zum Beispiel gerade geht. Mhm. Und da gucken wir, glaube ich, gerne neidisch hoch, würde ich zumindest sagen. Das funktioniert in Deutschland aber noch nicht so gut.
Wenn ich jetzt durch die Brille der Forscherin auf das Thema gucke, sagen wir, ich bin deutsche Forscherin und beschäftige mich entweder mit Diabetes oder mit Prostatakrebs, kann ich international in Dänemark oder in Australien Datensätze anfragen, um meine Forschung zu stützen oder geht das nicht? Bin ich auf das zurückgeworfen, was mir die Bundesrepublik bieten kann?
Das kommt immer drauf an, wie die nationale Gesetzeslage da aktuell ist, also im Sinne des Datenschutzes, der Verwendung von Daten und wie wir das teilen können. Bei Registerstudien, die oft anonymisiert sind, funktioniert das gar nicht so schlecht. Wir haben hier zum Beispiel in der Charité viele Kolleginnen, die bei den Krebsregistern schauen und hier begutachten, wie zum Beispiel eine Depression einen Einfluss auf XY-Diagnose hatte und Outcome meiner Therapie. Das funktioniert ganz, ganz gut. Das Schwierige bei diesen Datensätzen ist aber, dass uns oft deutsche Informationen fehlen. Und so schließen wir oder haben wir am Ende oft Schlussfolgerungen aus Datensätzen von Bevölkerungsgruppen, die vielleicht gar nicht so ähnlich sind der deutschen Bevölkerungsgruppe. Viele Kollegen berichten zum Beispiel, dass oft Informationen aus China zum Beispiel verwendet werden, weil da der Datenschutz doch ein bisschen anders ist, weil die Daten leichter geteilt werden können und weil damit Forschung besser betrieben werden kann. Die Ergebnisse sind dann natürlich aber auch verfälscht oder haben zumindest einen gewissen Fehler, der, wenn man die immer und immer und immer wieder verteilt, irgendwann rausgewaschen wird. Ne? Und dann haben wir das Gefühl plötzlich, dass dieser Datensatz eigentlich gute Ergebnisse für uns als deutsche Bevölkerung beinhaltet. Das ist dann aber nicht immer so.
Jetzt würde ich tatsächlich gerne nochmal konkret gucken, was bei Ihrem Arbeitgeber, der Charité in Berlin, passiert? Was ist da geplant?
Die Charité hat eine neue Strategie, die Strategie 2030. Und in dieser Strategie soll Gesundheit neu gedacht werden. Und das finden wir eigentlich schon total revolutionär, dass wir als Krankenhaus nicht mehr sagen, wir wollen Krankheit neu begutachten, sondern wir wollen Gesundheit neu denken. Und das liegt ja auch vor allen Dingen daran, dass wir demografisch einen Wandel durchleben, wo unsere Bevölkerung immer älter wird. Und wenn wir immer älter werden, wir häufig immer mehr chronische Erkrankungen mit uns tragen. Die haben einen Einfluss auf unsere Lebensqualität, sind manchmal aber auch einfach Teil meines Lebens. Wenn ich schon lange krank bin, dann würde ich mich gar nicht mehr als Diabetikerin vielleicht so unbedingt wahrnehmen, sondern als Mensch mit Diabetes. Ich bin nicht immer und jeden Tag eine Patientin. Und an der Charité hat das Einzug erhalten. Und aufgrund dessen gibt es den Patient Reported Outcomes Rollout, der verschiedenen Kliniken innerhalb der Charité die Möglichkeit gibt, ein Digitalisierungstool in der klinischen Routine einzusetzen und da eben PROs zu erheben. Und genau wie Frau Nolte das eben gerade auch erklärt hat, wollen wir das so machen, dass wir über alle Patientinnenkollektive an der Charité einen generischen Fragebogen austeilen, damit wir hier Vergleiche setzen können und dann eben krankheitsspezifisch nachlegen möchten. Denn manchmal ist es dann doch wichtig, zum Beispiel wenn man chronisch entzündliche Erkrankungen hat, ganz genau nachzuhorchen, wie es eigentlich denn gerade mit dem Stuhl funktioniert und nicht nur zu fragen, ob die Verdauung in Ordnung ist.
Jetzt geht's genau um diesen Rollout, den Sie gerade beschrieben haben. Das heißt, alle Menschen, die als Patient, Patientin in Kontakt mit der Charité kommen, werden in den nächsten Jahren mit diesem Fragebogen konfrontiert sein oder kapriziert sich das doch auf bestimmte Krankheitsbilder und Kliniken?
Also unser Herzenswunsch ist natürlich, dass jeder Patientin an der Charité genau mit diesem PROs konfrontiert wird. Jetzt vielleicht nicht unbedingt in der Akutmedizin. Ich glaube, wenn ich da in die Notfallaufnahme komme, dann brauche ich das nicht unbedingt. Aber die Patientinnen, die bei uns stationär aufgenommen werden oder regelmäßig ambulant gesehen werden, sollten das auch bekommen. Und wir freuen uns sehr, dass wir diesen Preis erhalten werden. Was uns aber viel mehr freut, ist, dass andere Menschen das auch so sehen wie wir. Und damit erhoffen wir, dass wir nicht nur mehr Informationen zu PROs und deren Nutzen sammeln können, sondern dass auch andere KlinikerInnen vor allen Dingen das Potenzial wahrnehmen, was passiert, wenn wir unsere Patientinnen wirklich fragen, wie es denen geht und wie das vielleicht auch unsere gesamte Medizin verändern kann. Nämlich nicht mehr nur patriarchalisch, sage ich jetzt mal, aus ärztlicher Sicht eben diese Therapieempfehlungen durchzusetzen, sondern gemeinsam Entscheidungen zu tragen und unsere Patientinnen in einem ganz anderen Licht zu sehen.
Was sind denn Ihre Aufgaben bei dem Ausrollen von Erhebung und Erfassung und natürlich auch Weiterbearbeitung?
Also aktuell ist unsere größte Aufgabe eigentlich, ein Bewusstsein dafür zu schaffen, was PROs eigentlich können. Was sind die Motive dahinter? Wie kann das meiner Klinik nutzen? Und aber auch Ängste, die damit verbunden sind, abzubauen. Denn ich glaube, eine große Angst ist immer, dass PROs am Ende des Tages als Qualitätsmesser gelten. Und was passiert eigentlich, wenn ich so ein Benchmarking mache? Also wenn ich jetzt plötzlich meine Klinik mit einer anderen Klinik vergleiche? Bin ich dadurch schlechter in meinem klinischen Alltag? Habe ich meinen Patienten irgendwie doch nicht so Gutes dabei getan? Und wir sehen aber auch aus vielen Registerstudien, dass das gar nicht der Fall ist. Also was wir in erster Linie machen, ist, glaube ich, gerade viel Bewusstseinsarbeit. Und wenn dann wir eine Klinik dafür begeistert haben, zum Beispiel das machen zu wollen, dann fängt das Ganze dabei an, dass wir diese Outcome-Sets zusammenstellen. Also was kann interessant sein? Was ist für mich als Klinikerin interessant? Und wie sieht das eigentlich national und international aus? Gibt es da schon Empfehlungen dazu? Wenn dem so ist, dann haben wir ein Digitalisierungstool, das wir vor allen Dingen nutzen, oder ein Erhebungstool, das wir vor allen Dingen nutzen an der Charité. Und da werden dann diese PROs umgesetzt und für die Klinik, was auch immer das dann ist, zur Verfügung gestellt. Und dann ist viel, viel Arbeit bei den Klinikteams, das nämlich allen Patientinnen zu geben und die Ergebnisse damit dann gut abzuspeichern. Größte Schwierigkeit ist aktuell, dass die Tablets immer geladen sind.
Okay, manchmal sind es die kleinen Dinge. Frau Nolte, was versprechen Sie sich von dem Rollout und auch von diesem Center?
Ja, grundsätzlich ist es natürlich einfach erstmal ein Riesensprung nach vorne, diese Patient-Reported Outcomes jetzt wirklich klinikweit einzuführen, dass das vor allem also auch von ganz oben eben mitgetragen wird. Wir haben ja in der Psychosomatik einfach wirklich schon seit 20 Jahren diese Patient-Reported Outcomes erfasst, auch standardmäßig, haben es in die Routine mit reingenommen. Aber letzten Endes sind wir manchmal so ein bisschen auf taube Ohren gestoßen. Ich bin ja jetzt schon ein paar Jahre dabei, habe auch früher versucht, eben Forschungsgelder zu bekommen. Und es war früher wirklich echt eine Herausforderung, gerade Klinikerinnen und Kliniker davon zu überzeugen, dass Patient-Reported Outcomes einen Wert haben. Und ich glaube, da ist jetzt wirklich gerade eine sehr, sehr große, ein großer Umbruch im Denken. Also ich war selber extrem überrascht, als das letzten Endes beschlossen wurde, dass das jetzt auf dem Plan steht. Weil ich, wie gesagt, ganz andere Zeiten erlebt habe. Ich habe 2004 angefangen zu promovieren. Und damals war es schon eine Schwierigkeit, überhaupt Arbeitsgruppen zu finden, die sich mit diesem Thema befassten. Und entsprechend Forschungsgelder waren nicht da und so weiter. Da ist also eine Menge passiert in den letzten 10 Jahren.
Stellen Sie das, was Frau Rogge gerade dargestellt hat, also diese Arbeit an einem Bewusstseinswandel, stellen Sie das jetzt auch tatsächlich schon fest oder begegnen Ihnen tatsächlich noch Mediziner, Medizinerinnen, die sagen, huch, da wird ja meine ganze Arbeit irgendwie durchleuchtet, da mache ich meine Arbeit transparent in einer Weise, die mir gar nichts bringt, sondern im Gegenteil eventuell schadet. Begegnet Ihnen das noch oder treffen Sie eher auf Leute, die aufgeschlossen sind und sagen, ja, mal gucken, scheint mir schon Mehrwert für die Behandlung, für den Therapieerfolg drin zu liegen?
Ich glaube letzten Endes alles. Also es reicht von Personen, die komplett davon überzeugt sind, bis hin zu einer großen Abwehrhaltung. Und ich glaube, einigen Klinikerinnen und Klinikern kann man wahrscheinlich diese Abwehrhaltung auch sehr, sehr schwer austreiben. Darum geht es auch nicht unbedingt immer. Es macht auch nicht unbedingt in jeder Indikation immer Sinn. Das muss man auch dazu sagen. Ich glaube, man muss da wirklich sehr, sehr kritisch auch gucken, wo bringt es wirklich einen sehr, sehr großen Mehrwert und wo ist es vielleicht, naja, okay, vielleicht einen kleinen Fragebogen mitlaufen lassen. Der andere wichtige Aspekt ist, dass es nicht unbedingt um die Angst geht, dass der Vergleichbarkeit, sondern wo die Angst, finde ich, auch relativ groß ist, ist eher in Richtung Patientenburden, also dieser zusätzliche Aufwand, den wir den Patienten da auferlegen. Also es gibt Studien, da werden dann 200, 300 Fragen mitgestellt. Wenn es der Person eh schon nicht so gut geht, dann ist das natürlich auch ethisch ein Problem, da so viele Fragen zu stellen. Und der Klinikablauf ist natürlich auch sehr, sehr eng getaktet. Also es ist jetzt auch nicht ganz unproblematisch, da mal eben 10 Minuten noch zusätzlich für so Fragebögen zu erübrigen. Also ich glaube, da ist eigentlich eher auch die Sorge, dass es manchmal gar nicht so einfach ist, das wirklich in den Klinikalltag mit einzuführen. Und von daher glaube ich, ist es da, also gerade vor allem in den Bereichen, wo es extrem wichtig ist, Patient-Reported Outcomes mit zu erfassen, ganz, ganz wichtig, Aufklärungsarbeit beziehungsweise eben dann auch so Trainings eben anzubieten und zu sagen, okay, das ist jetzt aber wirklich auch der Mehrwert. Letzten Endes kann man auch an anderen Stellen dann wiederum Zeit sparen, wenn ich nämlich ein viel kompletteres Bild von meiner Patientin und meinem Patienten habe.
Also letztlich geht es da auch um Weiterbildungsfragen, oder?
Absolut, absolut. Also ganz wichtig finde ich, dass es eben in das Curriculum der Medizinausbildung letzten Endes mit aufgenommen wird. Also es gibt diesen nationalen Lernzielkatalog, da gibt es vereinzelt schon mal so einen Aspekt von Lebensqualität, aber so richtig, dass es ein Fach ist, was wirklich richtig gelehrt würde, davon sind wir leider noch weit entfernt.
Jetzt versuche ich ja in diesem Podcast immer auch zu erfahren, was meine Gesprächspartnerin motiviert und wie sie dann in den jeweiligen Job, in ihren Zweig reingekommen sind. Bei Ihnen, Frau Rogge, sieht's für mich, wenn ich auf Ihren Lebenslauf gucke, erstmal so aus, als hätten Sie eigentlich anderes vorgehabt. Sie haben Psychologie studiert und Romanistik. Dann kamen Master und Promotion und seit dem vergangenen Jahr dann die Approbation zur psychologischen Psychotherapeutin. Was war denn bei Ihnen ausschlaggebend dafür, also das war ja jetzt ein breites Portfolio, was war bei Ihnen ausschlaggebend dafür, dass Sie sich jetzt mit genau dem befassen, was wir besprochen haben?
Ja, ich weiß gar nicht, wenn ich da so drauf gucke, habe ich das Gefühl, das ist eigentlich ziemlich klar gewesen.
Ja, okay, wie passt die Romanistik rein?
Ja, die Romanistik, das war tatsächlich eher ein Hobby. Das klingt jetzt ganz arrogant. Aber mir hat die Psychologie gar nicht so viel Spaß gemacht am Anfang. Und in der Romanistik war alles viel kleiner, wir haben viel gelesen und das war irgendwie total nett. Und so richtig Feuer gefangen habe ich für die Psychologie und das Studium eigentlich erst im zweiten, dritten Semester. Und hier vor allen Dingen bei den Themen Diagnostik und Neurobiologie. Ich fand das Gehirn total spannend und ich habe gedacht, wenn man doch wissen würde, wie dieser Computer funktioniert, dann kann man damit alles erklären. Da habe ich mich dann erstmal reingestürzt und gemerkt, irgendwie so richtig weiß man dann das doch nicht. Und das wurde, glaube ich, auch viel, ja, da wurden viele Hoffnungen reingesetzt, die sich nicht immer unbedingt so erfüllt hatten. Jedenfalls nicht für mich. Und dann bin ich eher so in die Therapierichtung zur Neurobiologie gegangen und habe mir viel angeguckt, was passiert eigentlich mit Menschen, die neurologische Erkrankungen haben und die Langzeitfolgen von dem. Und das hat mir in der Klinik viel Spaß gemacht. Aber was mir vor allen Dingen aufgefallen ist, ist, dass wir in der Wissenschaft einen viel größeren Schatz haben an Erkenntnissen versus dem, was eigentlich im Klinikalltag gerade passiert. Und für mich war es da ganz interessant herauszubekommen, woran liegt das jetzt eigentlich, dass wir das, was wir in der Wissenschaft haben, nicht so unbedingt im Klinikalltag nutzen, weil das würde doch unseren Patientinnen total helfen. Und das lag nicht daran, dass die KlinikerInnen das nicht wussten, sondern dass wir oft einfach Schwierigkeiten hatten, die Dinge richtig zu implementieren. Und so bin ich dann da reingekommen, zu gucken, was müssen wir eigentlich in unserer Kommunikation verändern, um das Beste aus Therapieempfehlungen machen zu können. Und von daher würde ich sagen, der Weg war eigentlich immer geradeaus, also die Idee davon, was ich eigentlich, glaube ich, im Großen und Ganzen machen möchte, nämlich Therapien zu verbessern, aber eben auch eine Inspiration aus verschiedenen Ecken zu bekommen. Und die Psychosomatik ist da ja auch ganz ähnlich, ne? Also wir gucken uns ja oftmals an, was körperliche Einflüsse eigentlich auf unsere Psyche machen. Und was aber genauso spannend ist, ist eigentlich zu gucken, wie unsere Psyche unseren Körper beeinflussen kann. Und das zu erfassen, das geht am besten darin, dass wir unsere Patientinnen fragen, wie es denen eigentlich gerade geht.
Sie sagen unsere Patientin, aber direkt am Patient oder der Patientin arbeiten Sie wahrscheinlich nicht mehr, oder? Also so in dem direkten Kontakt und Austausch stehen Sie nicht.
Unterschiedlich tatsächlich. Also primär arbeite ich in der Wissenschaft, hier aber auch viel mit Patientinnenorganisationen, wo die Patientinnen eben doch ganz direkt sagen, wie es denen geht und was sie sich wünschen. Auch in unseren Studien und unseren Forschungsvorhaben, auch beim Prom-Rollout haben wir Patientinnenorganisationen mit dabei und sprechen da ganz direkt, was eigentlich die Wünsche sind. Ansonsten außerhalb bzw. an der Charité mache ich auch noch eine Gruppe mit. Da geht es aber um was anderes, da geht es um Patientinnen mit Adipositas und Magenverkleinerungs-OPs und privat bin ich aber noch berufstätig mit Patientinnen dann alleine abseits der Forschung.
Frau Nolte, bei Ihnen ist es so, Sie beschäftigen sich seit fast 20 Jahren, das habe ich eingangs erwähnt, mit genau diesem Thema. Sie haben kein medizinisches Studium, sondern kommen aus den Wirtschaftswissenschaften, aus dem Management. Und Anfang der Nullerjahre, als viele noch gedacht haben, das mit dem Internet, das wird schon bald wieder weggehen oder doch nicht so viel verändern, da haben Sie sich schon beschäftigt mit Pros und Proms. Wieso das? Also wieso haben Sie damals schon gewittert, da geht's lang?
Also erstmal klingt das jetzt furchtbar alt, die Nullerjahre, aber es war tatsächlich so. Ich habe ursprünglich mal Wirtschaftswissenschaften studiert oder BWL und habe relativ schnell gemerkt, dass es nicht so mein Ding ist, habe es dann aber letzten Endes abgeschlossen und habe mich dann aber relativ schnell eben umorientiert. Bin dann nach Australien gegangen und mit dem Ziel letzten Endes Health Promotion, Gesundheitswissenschaften im weitesten Sinne zu studieren, habe dort auch mit dem Master dann angefangen. Und während dieses Masters habe ich einen Professor kennengelernt, der einen schönen Fragebogen eben entwickelt hatte und händeringend einen Studenten oder eine Studentin brauchte, die sich eben diese psychometrischen Eigenschaften, was ich eingangs schon gesagt hatte, also eben die Qualität letzten Endes des Fragebogens anzugucken. Und ich dachte, ja, klingt ja nach einem interessanten Forschungsprojekt. Das mache ich mal, gucke ich mir mal an. Und habe da letzten Endes dann schon ein Feuer gefangen. Also das war wirklich ganz am Anfang dieser letzten Endes wissenschaftlichen Karriere, also wo ich wirklich diesen ganz starken Umbruch hatte, wirklich von BWL rüber zu den Gesundheitswissenschaften und bin letzten Endes ein Stück weit drin geblieben. Also mir hat das wahnsinnig Spaß gemacht während meiner Masterarbeit, beziehungsweise ich habe dann eben auch in dem Bereich promoviert, mir die Daten anzugucken, direkt am Patienten zu arbeiten. Wir hatten in dem Fall war das ein Fragebogen zur Evaluierung von Patientenschulungsmaßnahmen und Selbstmanagementprogrammen. Und da war der direkte Patientenkontakt eben da. Also ich habe sehr viel auch qualitativ geforscht, habe Patienteninterviews gemacht, habe aber eben auch eine ziemlich große Stichprobe. Also es waren 1000 Personen, die ich dann eben auch quantitativ eben erfasst habe. Und ja, fand den Bereich eigentlich von Anfang an spannend. Ich bin wirklich reingestolpert, das kann man eigentlich gar nicht anders sagen, weil es diesen Bereich damals einfach auch noch gar nicht klassisch gab. Also wir waren in der damaligen Arbeitsgruppe, wir waren insgesamt 10 Frauen, die alle letzten Endes oder zum großen Teil promoviert haben oder eine Masterarbeit gemacht haben oder eben da einfach gearbeitet haben. Und wir kamen alle aus ganz unterschiedlichen Bereichen. Also es gab eine Biologin, es gab eine Physiotherapeutin, es gab jemanden, der Psychologie studiert hatte, Statistik, und ich war dann irgendwie letzten Endes, passte ich da irgendwie dann auch rein, weil alle irgendwie eh was anderes gemacht hatten. Und das war unwahrscheinlich befruchtend. Wir haben in unseren Meetings natürlich, jeder hat irgendwie eine andere Perspektive mit an den Tisch gebracht, und ich glaube, wir haben da in der Zeit auch wahnsinnig viele gute Sachen irgendwie letzten Endes entwickelt. Ja, und so hatte ich, letzten Endes war ich da so reingerutscht, bin dann 2009 nach meinem Postdoc wieder nach Deutschland gegangen und hatte wirklich Probleme, eine Arbeitsgruppe zu finden. Also der Bereich war wirklich überhaupt noch kein Stück etabliert. Es gab vereinzelt Gruppen, aber ich bin so oder so. Ich bin in dem Bereich geblieben, weil ich ihn spannend fand und immer noch spannend finde. Und es ist wahnsinnig viel natürlich jetzt in den letzten Jahren auch passiert, was die Qualität der Methoden angeht, die Qualität der Fragebögen, die zur Verfügung stehen, die Möglichkeit der Interpretation. Es gibt nicht nur diese Referenzdaten und Normdaten. Also es geht natürlich darum, und das interessiert natürlich auch die Klinikerinnen und den Kliniker, ist es klinisch relevant, was ich hier am Patienten gemessen habe? Also vorher, nachher Befragung. Macht das jetzt überhaupt wirklich einen Unterschied?
Von Ihnen beiden wüsste ich total gerne, was Sie kickt bei Ihrer Arbeit. Frau Rogge.
Kicken. Kicken an der Arbeit. Ich wollte gerade sagen, Studiendesign, das macht mir auch wirklich Spaß. Ich finde das total toll zu gucken, was man wie machen kann, was muss ich jetzt schon irgendwie genau im Kopf haben, damit ich dann später nicht über große Steine stolper. Aber was mich eigentlich am meisten kickt, muss ich sagen, ist, wenn man Informationen zurückbekommt und guckt, ob das, was man sich jetzt seit einem Jahr ausgedacht hat, tatsächlich stimmt. Und was ist dann die nächste Frage? Und das finde ich eigentlich so spannend an der Forschung, dass man nie stehen bleibt. Es geht immer weiter. Jede Antwort, die ich habe, löst schon wieder eine neue Frage aus. Und ich glaube, das brauche ich auch einfach, immer auf den Zehenspitzen zu sein, immer neugierig zu bleiben. Und ich glaube, das kickt mich doch am meisten.
Frau Nolte, was ist es bei Ihnen? Woraus ziehen Sie Ihre Befriedigung? Weil Sie haben ja das gerade auch so beschrieben, dass es dann eben doch, als Sie zurück nach Deutschland kamen, ja, hier noch nicht mal in Kinderschuhen irgendwas von dem gab, was Sie interessiert. Also Sie haben da ja insofern so eine Art Nation-Building oder Aufbauarbeit mitgeleistet. Da kann natürlich Beglückung und Zufriedenheit drin liegen, aber vielleicht auch Frust, wenn man sieht, mein Gott, braucht es hier lange.
Teils, teils. Also ich glaube, letzten Endes, also klar, frustriert ist man teilweise schon, gar keine Frage, wenn es darum geht, die Forschungsarbeiten vor Klinikerinnen und Klinikern vorzustellen, die jetzt nicht so überzeugt sind davon, dass Patient-Reported Outcomes wirklich wichtig sind. Aber letzten Endes war der Frust bei mir nie so groß, dass ich jetzt bezweifelt habe, diesen Job nicht mehr zu machen. Also mich kickt da irgendwie immer noch richtig viel, auch nach 20 Jahren, weil es einfach auch so wahnsinnig relevant ist. Ich finde, Patient-Reported Outcomes ist einfach auch intuitiv so wichtig. Und ich finde es einfach auch nach wie vor extrem wichtig und möchte nach wie vor auch das Feld ein Stück weit vorantreiben. Was mich aber sonst noch jeden Tag aus dem Bett steigen lässt sozusagen, ist, dass ich Wissenschaft einfach so vielfältig finde. Also es ist nie ein Tag langweilig. Es gibt immer irgendwas, was zu tun ist. Es gibt eine neue Studie, es gibt einen neuen Antrag, es gibt ein Peer Review, dann kommt eine Publikation von einem Journal wieder zurück, was man dann angeht, um das dann publiziert zu bekommen. Man interagiert natürlich mit der eigenen Forschungsgruppe, mit aber auch ganz vielen internationalen Kollegen. Ich bin jetzt ja natürlich selber auch relativ viel rumgekommen. Ich war in Australien, ich war in Deutschland, habe 3 Jahre in England gearbeitet. Und habe dadurch auch ein relativ großes Netzwerk eben international. Und das sind alles Leute, die genau dieselbe Leidenschaft für diesen Bereich haben. Also ich gehe auch wahnsinnig gerne auf Konferenzen beispielsweise. Es gibt da die International Society for Quality of Life Research. Die gibt es jetzt auch schon seit, ich glaube, knapp 30 Jahren. Genau, ich glaube, die feiern tatsächlich jetzt gerade ihren 30. Geburtstag. Und das ist so ein bisschen wie so ein Familientreffen mittlerweile, weil es ist jetzt nicht die riesigste Konferenz und viele kennen sich einfach untereinander und haben dasselbe Interessensgebiet. Es gab auch schon ganz, ganz viele Forschungsverbünde, die eben dann daraus entstanden sind, wo ich eben dann auch mit ganz vielen anderen Europäern eben an dieser Arbeit sitze und Telefonkonferenzen habe und so weiter. Also es ist eigentlich wirklich, wie gesagt, es ist nie langweilig. Und es gibt immer eine neue Herausforderung und es macht wahnsinnig Spaß, auch mit den Leuten zusammenzuarbeiten, weil wirklich auch wahnsinnig viele nette Leute irgendwie in dem Bereich sich gefunden haben.
Würden Sie denn, Frau Neute, alle Ihre Studien- und berufsbezogenen Entscheidungen wieder genau so treffen oder mit der Erfahrung, die Sie heute haben, vielleicht doch anders vorgehen? Sie hatten ja eingangs gesagt, das BWL-Studium haben Sie zu Ende gebracht, aber dann so gegen Ende auch nicht mehr wirklich geliebt.
Ich glaube, ich habe es am ersten Tag nicht geliebt. Also, also es war noch viel extremer. Ich habe mich nicht so schlimm durchgequält, aber ich habe jetzt meinen Frieden so ein bisschen damit geschlossen. Wenn ich jetzt nochmal mich beraten könnte als 18-Jährige, hätte ich gesagt, nee, studiere was anderes. Geh an die Uni, mach, weiß ich nicht, Statistik, Psychologie, irgendwas, was dir jetzt wirklich richtig was bringt. BWL hat mir jetzt schon was gebracht im Sinne von, ich nehme einfach ganz, ganz viele Sachen, nehme ich einfach so als Grundlagenwissen an, was aber natürlich viele eben gar nicht haben, die eben nicht diesen Weg gegangen sind, den ich gegangen bin. Die haben eben das Wirtschaftswissen von jemandem, der Abi macht. Und ich habe natürlich seitdem dann auch das letzten Endes studiert und kann mit Budgets umgehen, weiß über Finanzierung, über Management, über Mitarbeiterführung und so weiter. Das sind alles Fächer, die ich gelernt habe, die mir natürlich indirekt immer geholfen haben. Aber für die pure Wissenschaft, glaube ich, würde ich meinem Jüngeren selbst sozusagen, hätte ich, glaube ich, was anderes geraten. Aber es ist ein bisschen schwierig. Also man weiß es ja letzten Endes auch nicht in der Schule. In der 11. Klasse, 12. Klasse hat man letzten Endes ja gar keinen blassen Schimmer, was der Inhalt eines Studiums ist und wie dann letzten Endes auch die Berufsbilder aussehen. Und ich würde jetzt auch mal behaupten, wenn ich was anderes studiert hätte, wäre ich wahrscheinlich nie da gelandet, wo ich jetzt bin. Also insofern, es ist jetzt alles so gut, wie es gelaufen ist. Ich habe auch daran gearbeitet, dass es so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Ich habe mir schon dann bewusst auch immer die nächsten Stellen gesucht, um dann eben mein Wissen auch zu erweitern. Bin eben auch dann zum Beispiel eben von der Wissenschaft, also ich war ja in Australien an der Uni, bin dann in Deutschland zunächst in so einer Arbeitsgemeinschaft gelandet, dann auch wieder Uni. Dann war ich aber auch 3 Jahre in der Wirtschaft beispielsweise, was mir auch nochmal eine ganz wichtige andere Perspektive eröffnet hat, wo übrigens auch geforscht wird. Also es ist jetzt nicht unbedingt so der ganz krasse Cut sozusagen entweder oder, sondern da wird auch wirklich sehr, sehr viel gute Forschung letzten Endes geleistet. Und ich fand auch, die haben wirklich richtig gute Arbeit geleistet. Es ist natürlich nochmal ein anderes Miteinander und es ist nicht so kuschelig wie in der Forschung, sage ich jetzt mal. Aber man kann auch eine Menge lernen. Also wenn jetzt Zuhörerinnen und Zuhörer dabei sind, die sich eben die Frage stellen, okay, bleibe ich jetzt überhaupt in der Wissenschaft oder gehe ich in die Wirtschaft? Man kann vielleicht auch beides versuchen.
Frau Rogge, was wäre denn Ihr Tipp an Ihr Jüngeres selbst? Haben Sie dem einen Tipp zu geben?
Also ich glaube, als ich Abi gemacht habe, sind alle irgendwie oder haben alle diese Idee verfolgt, Noten getrieben, das Beste aus den eigenen Studienzielen zu machen, möglichst viele Auslandsaufenthalte zu haben, weil das dann besonders gut aussieht im Zeugnis und ganz geradlinig zu laufen. Und das ist vielleicht ein Tipp, der ist mir irgendwie schwer zu geben, wenn man 18 ist. Aber ich glaube, wenn ich jetzt zurückblicke, würde ich mir mehr Gelassenheit wünschen. Denn die guten Sachen passieren, glaube ich, oft eher zufällig und weil man eben so interessensgetrieben ist. Und Frau Neute hat das gerade eben auch gesagt. Natürlich hätte sie auch Biostatistik studieren können oder Medizin studieren können, aber vielleicht wäre sie dann gar nicht da gelandet. Das ist manchmal auch ein Zufallsprodukt. Dass ich jetzt am Center bin, ist auch ein Zufallsprodukt aus Dingen, die mich eben interessieren, Gesprächen, die ich nebenbei habe und irgendwie auch eine Suche danach, was einen am Ende des Tages erfüllen kann. Und ich glaube, dafür gibt es kein Geheimrezept.
Alice Rogge und Sandra Neute, haben Sie vielen, vielen Dank für die Zeit heute und für das Gespräch.
Sehr gerne. Vielen Dank.
Wieder ein Arbeitsgebiet kennengelernt aus dem großen Bereich der Digitalisierung der Medizin. Und zwar ein Bereich, von dem ich bis heute original keinen Dunst hatte. Und davon gibt's noch einige mehr. Hört euch gern die anderen Folgen an. Da haben wir schon in einige Arbeitsfelder reingeleuchtet und auch Leute kennengelernt, die auf sehr individuellen Wegen in diese Branche gekommen sind. Wir haben es eben gehört, es muss nicht immer der direkte Weg sein. Ihr findet alle Folgen, alle Shownotes und auch alle Infos drumherum unter digitalisierungdermedizin.de. Digitalisierung der Medizin ist eine Produktion von Haus 1 im Rahmen des Projektes HiMed. Die Redaktion, Planung und Ausarbeitung liegt bei Ina Hoffmann. Schnitt und Musik verdanken wir Oliver Kraus und mein Name ist Katja Weber. Vielen Dank für euer Interesse und bis bald hoffentlich.